SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Am Samstag findet in Stuttgart ein Kongress statt rund um Musikwirtschaft, um Jugendkultur und um Nachtleben, die About Pop Convention. Das heißt, ein Tag mit Vorträgen und mit Workshops, und einer der Speaker dort, der über den Zustand des Pop-Feuilletons diskutieren wird, das ist der Musikjournalist Thomas Fenker. Ein Thema, über das auch wir jetzt mit ihm sprechen wollen. Guten Abend, Herr Fenker.
Hallo, ich freue mich über die Einladung.
Vor fast 9 Jahren, da haben Sie das Online-Magazin Kaputt gegründet, Kaputt nur mit einem T, ein Musikmagazin mit dem Untertitel Insolvenz und Pop. Verraten Sie es uns, wie sehr gehören diese beiden Begriffe Ihrer Meinung nach denn zusammen?
Ja, der Untertitel für Insolvenz und Pop kam natürlich daher, dass mein Mitstreiter Linus Volkmann und ich, die wir beide das Magazin zusammen machen, davor 14 Jahre lang das Magazin Intro betreut haben. Das war damals das auflagenstärkste deutsche Print-Musikmagazin mit einer Auflage von 150.000 Stück zu unserer Premium-Zeit sozusagen. Und dann ist das peu à peu runtergegangen, ist immer weniger geworden, und wir sind Teil geworden von dieser gesamten Print-Krise oder überhaupt Krise der Musikindustrie natürlich, also quasi des gesamten Kulturbetriebs, und haben diese ganzen Kürzungen miterlebt, Entlassungswellen und all dem, was da dranhängt, und irgendwann uns entschieden, quasi da auch abzuspringen deswegen. Und das Magazin reflektiert natürlich all das. Also ich habe aus vielen Gesprächen mit Künstlerinnen, natürlich spielt Geld immer eine Rolle. Wie kann man sich das noch leisten? Wie stellt man sich auf? Wie finanziert man Projekte? Wie finanziert man das eigene künstlerische Leben? Und all das soll in diesem Untertitel aufgegriffen werden, dass eben Kulturproduktion nicht nur die Kunstwerke, die Musik, die Bilder und all das sind, sondern eben halt auch die Lebensbedingungen der Person.
Ja, damals wurde ja viel dann eben auch Bands gefeiert, sag ich mal, die Konzerte nachempfunden, die Alben vorgestellt. Es war eine Blütezeit vielleicht auch des Musikjournalismus, auch weil es das Geld gab, die Bands dann dort so zu feiern. Sie haben im Magazin auch das Ziel, Schluss zu machen mit diesem Hurra-Pop-Journalismus, schreiben Sie, weil ja eben auch diese ökonomischen Zusammenhänge beleuchtet werden sollen. Wie würden Sie es denn beschreiben? Inwiefern wurde denn früher anders über Pop geschrieben als jetzt? Und wie geht es dem Popjournalismus?
Also es ist nicht so, dass wir den Popjournalismus, den wir früher praktiziert haben, negieren. Aber ich glaube, das andere ist halt dazugekommen, dass man viel mehr das auch reflektiert, in welchen Arbeitsbedingungen das stattfindet. Mich hat es immer schon interessiert bei Künstlerinnen über die Arbeiten hinaus, woher kommen sie, aus was für Szenen, was für Biotopen entstammen sie, was für Diskurswege, auch was für politisch-soziale Haltungskosmen stecken da mit dran. Und darum geht es ja auch, dass man das mit transportiert. Das war schon immer so Gegenstand. Früher war das halt so, dass es tatsächlich auch ein relativ gut ernähren konnte. Also Musikjournalismus war jetzt kein Nicht-Berufsbild, so hingegen heute, ich unterrichte das ja auch in ein paar Universitäten, ich schon immer überrascht bin, wann noch jemand in das Feld reingehen will, weil es ist schon sehr, sehr schwer geworden. Und letztendlich ist das Radio so eine Nische, wo man noch okay eine Honorare bekommt, aber wenn man es im Print Musikjournalismus schaffen will, dann bleibt wirklich nur sehr wenige Feuilletons, wo man quasi reinkommen könnte, wenn man reinkommt.
Sie meinen das Pop-Feuilleton im Speziellen. Wieso ist es denn schwierig gerade im Pop-Feuilleton, sage ich jetzt mal, nur weil die Finanzierung schwierig ist, oder ist es vielleicht nicht auch ein allgemeiner Trend, dass Kritik an sich es im Feuilleton schwerer hat? Man sieht das ja auch in Kunst, in Literatur, nicht zuletzt mehr klar im Theater, dass quasi das Feuilleton durch Tipps ersetzt wird. Wie sehen Sie das Pop-Feuilleton in der heutigen Zeit?
Ja, ich glaube schon, dass es bei Leserinnen einen großen Bedarf nach wie vor über reflektierte Artikel gibt, Beiträge. Aber es ist natürlich die Frage, wer finanziert das? Und da gibt es nicht viele Medien, die überhaupt die Task dafür noch haben. Also ich habe es angesprochen, das Intro-Magazin, wo wir früher waren, ist mittlerweile eingestellt. Das kam aus einem sehr erfolgreichen Medium, ist es zu einem nicht mehr existenten Medium geworden. Die Specs ist eingestellt worden, die Groove existiert nur noch als Musikmagazin. Digital, Weißmedia, das gesamte Imperium ist sozusagen zusammengebröckelt. Also man merkt all diese subkultureller geprägten Abspielorte für das oder Abdruckorte für Musikjournalismus, für Kulturjournalismus existieren so in dieser Form nicht mehr. Und insofern sind diese Pop-Feuilletons sozusagen der letzte Ort geworden. Früher hatten sie das erarbeiten müssen in den 90ern. Als ich angefangen habe zu schreiben, hat man da kaum stattgefunden. Da musste man immer anklopfen in der Redaktion und ihn quasi Pop sozusagen verkaufen als Thema. Heute ist es der einzige Ort. Man kann da so drüber schreiben, man merkt das ja auch, die Kolleginnen, die da schreiben, Joachim Henschel bei der Süddeutschen zum Beispiel oder Jens Balzer, der sehr viel bei Zeit schreibt, das sind ganz tolle Journalistinnen, und die produzieren super Artikel, aber sie können natürlich nicht in dieser Breite mehr produziert werden wie früher und auch nicht mit dieser vielleicht subkulturellen Perspektive drauf, was immer so ausgezeichnet hat, als es diese Medien halt auch noch gab. Und das ist ein großer Unterschied. Ich glaube schon, dass es eine Leserschaft dafür nach wie vor gibt, auch wenn natürlich die Zeitungsleserinnen generell immer weniger werden.
Wir haben über das Ökonomische gesprochen. Daher vielleicht die Frage, diese Verlagerung ins Digitale. Also bringt das jetzt nur noch prekäre Geschäftsverhältnisse mit sich oder gibt es auch Lösungsansätze, von denen Sie uns berichten können?
Ja, also ich selber beklag mich jetzt gar nicht. Ich glaube, bei uns läuft das eigentlich ganz gut. Mein Kollege und ich, wir machen das eigene Magazin, aber eher auch als Plattform mit den ganzen Autorinnen und anderen Mitstreiterinnen, die wir dabei haben, um sozusagen andere Projekte freizuschaufeln, quasi angefragt zu werden, also ein bisschen auch als Spielwiese zum Rumexperimentieren. Es gibt natürlich dann andere Seitenstraßen, wo unsere Kompetenz gefragt ist, ob das jetzt Lehre ist oder Panels, Kongresse, wie jetzt der, wo ich sprechen werde, aber auch Videoproduktion haben wir in den letzten Jahren relativ viele gemacht, wo wir quasi für Kunstvereine, für eine Ausstellung Beiträge produziert haben. Sprich, das Wissen wird auf eine andere Art journalistisch quasi verpackt und eingebracht. Aber also wenn man so rein nur vom Publizieren von Texten leben wollte, das ist deutlich schwieriger geworden. Und das bringt natürlich auch einher damit, dass viele Kolleginnen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt immer mehr sichtbar sein wollen oder auch hörbar sein wollen, sondern einfach gerne Texte geschrieben haben, aber das in ihrem Büro gemacht haben, natürlich unter Zugzwang sind. Also man ist als Musikjournalistin oder überhaupt als Kulturjournalistin viel mehr gefragt heutzutage, sich zu zeigen, als Persona auch stattzufinden, was natürlich in den generellen Trend der sozialen Medien reinpasst.
Aber würden Sie sagen, dass denn der Musikjournalismus einfach sich weg vom geschriebenen Wort bewegt, hin vielleicht zu Bewegtbild, zu Audio? Gibt es dort Lösungsansätze? Also, oder ist das der Musikjournalismus der Zukunft, wie er aussehen könnte? Gibt es da Refinanzierungsmodelle, die funktionieren?
Er ist auf jeden Fall da mehr gelandet. Also man sieht das ja, dass viel mehr Kolleginnen auch im Radio stattfinden, die das früher nicht gemacht haben. Also wenn ich mir die 90er Jahre anschaue, war das viel seltener, dass die gleichen Autorin, die ich als schreibende Autorin jetzt bezeichnen würde, auch im Radio in den Kultursendungen regelmäßig als Gast eingeladen waren, beziehungsweise da auch Beiträge gemacht haben. Das hat sich deutlich verstärkt. Ich glaube auch diese anderen Digitalplattformen, wo man die Kompetenzen einbringen kann, haben sich erhöht. Da sind sehr viele auch immer markengesteuert gewesen, seitdem das aufgekommen ist. Also irgendein Mobilfunkhersteller oder ein Automobilhersteller macht über die Sommersaison was zu Festivals und kauft sich sozusagen die Kompetenz ein. Aber das ist das, was ich vorhin auch schon beschrieben habe, wo halt eine Verlagerung stattgefunden hat. Früher war das schon in originär subkulturellen oder aus der eigenen Szene produzierten Medien. Und das macht natürlich was mit der Perspektive, macht was mit den Dukten, mit denen man seine Beiträge produziert, ja. Und auch mit der Kommunikation mit der Leserschaft. Das ist dann schon eine andere Leserschaft, die man auch, oder Zuhörerschaft, die man erreicht.
Wir hatten es jetzt gerade schon von der Spex oder eben von der Intro, wo Sie jahrelang der Chefredakteur waren. Die Groove, die gibt es jetzt ja seit 1989, also schon Ewigkeiten, aber seit 5 Jahren nicht mehr im Print. Aber das ist ja, glaube ich, gar nicht mehr das Kriterium, irgendwie, um auf dem richtigen Weg zu sein. Die Frage ist, glaube ich, mehr so von früher, ob wir jetzt noch Print oder digital machen. Gibt es Musikmagazine, die Sie nennen können, die irgendwie auf dem richtigen Weg sind?
Der richtige Weg ist so die Frage, was denn der richtige Weg ist.
Auf einem guten Weg?
Natürlich, welche ich noch gerne lese, solche Zeitschriften wie Pitchfork verfolge ich natürlich, aber auch da habe ich das Gefühl, dass die natürlich, seitdem sie auch von Conte Nast gekauft worden sind, dass es jetzt nicht unbedingt der Weg ist, der Zukunft, also dass es besser wird, dass es vorangeht. Was ich beobachte, was ein interessantes Feld ist, dass viele Kolleginnen auf Newsletter umsteigen. Also auch was quasi so ein Format ist, das eigentlich eher anachronistisch einem vorkommt, aber was quasi sich wieder popularisiert hat. Und da auch dann halt über feste Unterstützerinnen arbeiten. Also sowas wie First Floor, das ist ein Newsletter, den ich sehr gern lese, von einem Kollegen, der früher bei Red Bull Music Academy war, Philipp Sherburn, der für elektronische Musik bei Pitchfork zuständig ist, hat jetzt eingestartet seit ein paar Wochen und hat sehr positiv über die Resonanz berichtet. Und das sind dann schon so genau diese Ideen von wieder Orte zu schaffen, wo die Leute genau das bekommen, wie die Autorin das vielleicht produzieren möchte, ohne, ich ich muss jetzt an eine andere Zuhörerschaft denken, ich muss mich verändern, ich muss die Perspektive vielleicht ein bisschen nivellieren und so, oder ich kriege auch von hinten Druck, was zu nivellieren, das gibt's ja auch. Kundenmagazin auf jeden Fall und bei größeren Verlagshäusern. Also das sind alles so Versuche, aber das sind natürlich auch Beispiele dafür, oder das zeigt, dass es natürlich mikroökonomisch wird. Also wenn ich das vergleiche mit sowas, was wir früher bei Intro hatten, dann war das natürlich schön, dass man einen großen Etat hatte, wo man eine Autorenschaft und eine auch Fotografin und so weiter von bis zu 50 Leuten quasi fest immer wieder beauftragt hat und auch das Gespür einer kontinuierlichen Zusammenarbeit hatte. Und das ist sehr, sehr viel schwerer geworden.
Und es zeigt ja auch, und das ist vielleicht, um positiv aus dem Gespräch zu gehen, ja ein Indikator dafür, dass nach wie vor Nachfrage besteht an Musikjournalismus, der gut gemacht ist.
Absolut. Ich wollte auch sagen, ich hoffe, ich wirke gar nicht so negativ. Ich bin gar nicht so negativ, was das angeht, sondern man muss halt nur auch auf die neuen Medien immer reagieren und kann nicht auf dem einen Weg bleiben. Das vielleicht noch auf Antwortfrage nach dem Weg.
Der Musikjournalismus im Wandel, über die Zukunft des Pop-Feuilletons, einer durchaus angeschlagenen Branche, da haben wir gesprochen mit dem Musikjournalisten Thomas Fenker. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch.
Ich bedanke mich.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.